Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Nach langer Zeit wieder hier, trotzdem aber wieder alleine. Meine Frau ist gerade mit der Großen zu Hause, die hat jetzt schon seit längerer Zeit Fieber. Und wir wissen auch noch, wissen nicht, was wir da machen sollen. Deswegen auch heute die Umstellung. Ich bin hier und es ist ein bisschen schwer für Marina, beide zu übernehmen. Deswegen versuche ich auch gleich danach wieder nach Hause zu gehen. Aber das Thema, was wir heute haben, das zwingt mich oder leitet mich auch zu dem Punkt, diese Predigt auch zu halten und sie auch zu machen. Und das ist ganz interessant. Und das passt in diesem Sinne auch. Und heute sind wir auch wieder in der Bergpredigt. So wie bei den Themen davor und auch noch den Themen danach. Wir gehen ja die Bergpredigt durch. Und bevor ich den Text lese und wir den durchgehen, erzähle ich mal eine Begebenheit oder eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Kindergarten, wenn Kinder sagen oder sich streiten oder irgendwas passiert ist, dann kommt der eine zum anderen und sagt, gib mir das zurück oder sag jetzt das oder das. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das bei euch oft der Fall war. Manchmal sagt man dann, nee, ich habe das nicht oder ja, ich werde dir das geben und die reden miteinander und man traut der anderen Person nicht ganz. Und dann sagt man, schwör. Und dann sagt das Kind, ich schwöre. Und dann sagt er, ja, dann gib mir. Und dann sagt das Kind, holt von hinten aus der Hand so den Finger vor und sagt, ha, 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 nee, ich habe Finger überkreuzt, das giltet nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das passt zu diesem heutigen Text, mit dem etwas zu tun, um einen Schwur ungültig zu machen. Aber einen Schwur auf sich zu nehmen, um irgendwie glaubwürdig zu sein. Und so wie diese Kinder, so geht es auch heute um den Text. Es geht um Wahrheitsfindung, Ehrlichkeit und Schwüre. Und es ist ein sehr interessanter Text und ich habe ihn das erste Mal gelesen und gedacht, komischer Text. Und lasst uns den gemeinsam lesen. Das ist in Matthäus-Evangelium 5, Vers 33. Und vielleicht erstmal nochmal den Zusammenhang. Wir haben jetzt davor schon einige Abschnitte gelesen oder gehört. Und für die Abschnitte, die jetzt kommen, haben wir eine Überschrift. Und die Überschrift, die finden wir im Kapitel 5, Vers 22. Jesus sagt sehr viel über das Lehren, über das Gesetz. Man darf das Gesetz nicht auflösen. Es ist genauso gültig, wie es da steht. Und man muss es genauso einhalten. Und das bedeutet auch Gerechtigkeit. Und dann sagt Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagt dann in Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also vorher sagt Jesus, das Gesetz gilt auf jeden Fall. Und die Pharisäer halten das ja sehr stark ein. Aber dann sagt er gleich danach, wenn ihr in den Himmel wollt, dann müsst ihr noch gerechter und also weit darüber hinaus gerechter sein als die Schriftgelehrten. Und dann kommt die Frage auf, ja wie, was bedeutet das denn? Und das, die Texte danach, die dann kommen, die erklären das. Und guckt mal, 21 steht, also 5 Vers 21, ihr habt gehört, du sollst nicht töten und so weiter. Dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Das heißt, das, was die Schriftgelehrten und die Schrift und die Bibel sagt, das ist richtig, aber ich mache das noch schärfer. Eigentlich macht er es nicht schärfer, sondern er erklärt, was damit gemeint ist. 27, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch. Und dann kommt unser Text, wiederum habt ihr gehört, ich aber sage euch. Und dann kommt 38, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Dann 43, ihr habt gehört, ich aber sage euch, über die Nächstenliebe. Dann fasst ihr das zusammen und dann geht das nochmal um die Gerechtigkeit. Das heißt, den Text, den wir heute haben, den spricht Jesus zu den Menschen, um ihnen deutlich zu machen, ihr müsst noch besser sein oder eine bessere Gerechtigkeit haben als die Schriftgelehrten. Das muss noch darüber sein, das muss ganz oben sein. Und so macht er diesen Vergleich zwischen dem, was die Leute schon kennen, was sie gehört haben, was sie denken, oh ja, das muss man einhalten, das ist wichtig, das sollten wir tun. Und dann setzt Jesus quasi einen drauf. Und lasst uns das jetzt lesen. Dann sagt Jesus hier in Vers 33, in einem dieser Abschnitte, wie man gerechter sein soll. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre oder deine Eide erfüllen. Ich aber sag euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Soweit der Text. Lasst uns das einfach mal durchgehen und gucken, was Jesus hier uns sagen möchte in seiner Predigt, wie wir das oft sagen. Das Erste, was er sagt, ihr habt gehört. Da deutet er darauf an, was die schon kennen. Das haben wir schon gesagt. Und Jesus greift zwei Punkte auf. Einmal, du sollst nicht falsch schwören und du sollst, wenn du schon geschwört hast, dann sollst du das auch einhalten. Und ich habe längere Zeit daran gesessen, was ist denn überhaupt Schwören? Wir denken, wir wissen, was Schwören ist und jeder hat so seine Vorstellung von Schwören. Damals habe ich auf dem Bauspielplatz gearbeitet, da waren viele Ausländer, kurdische und so, und die sagten ganz oft, doch wirklich, Mann, ich schwöre bei meiner Mutter, ich schwöre. Und dann habe ich gedacht, ist das damit gemeint oder was meint, was ist das überhaupt? Warum macht man das? Was bedeutet das? Weil ich denke, so wie Russlanddeutschen vielleicht nicht und die Deutschen auch nicht, die sind nicht so mit Schwören, dachte ich erstmal. Und dann habe ich geguckt, ja, was ist das überhaupt? Wo kommt das her? Was bedeutet das? Und da finden wir in Levitikus, 3. Mose 19, Vers 12, dass Gott auch dort sagt, und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Also das ist ein alttestamentliches Gebot, was Jesus nochmal aufgreift. Und dann sagt er auch, was das bedeutet, wenn du, das finden wir in 5. Mose 23, 22 bis 24, wenn du für den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, also in gleicher Weise ein Versprechen ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird es unbedingt von dir fordern. Und Sünde würde an dir sein. Wenn du es aber unterlässt, etwas zu geloben, wird keine Sünde an dir sein. Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und ausführen, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Mund geredet hast. Also beim Gelübde sehen wir, das ist etwas Freiwilliges. Ein Gelübde ist, Herr, oder Hannah hat ein Gelübde abgelegt. Sie hat gesagt, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, dann weihe ich dir den. Das ist ein Gelübde. Wenn, dann. Hannah bekommt einen Sohn und sie weiht ihn, Samuel. Das ist ein Gelübde. Wir haben aber auch andere Dinge, das wir in der Bibel finden. Schwüre, also ein Schwur. Und wenn wir in der Bibel einen Schwur finden, es gibt so eine bestimmte Schwurformel. Wir kennen das oder wir überlesen das auch oft, wo steht, so wahr der Herr lebt. Wenn, oder so wahr der Herr lebt, ich, und dann kommt irgendwas. Und das ist eigentlich eine Schwurformel, eine Wenn-Dann-Formel. Und das kennen wir dort als Schwur. Im Neuen Testament finden wir aber eine ganz klare Aussage, der Hebräerbriefschreiber definiert das. Wir finden das da, er sagt, und so erlangte er, also, denn Menschen schwören bei einem Größeren. Und der Schwur ist ihnen zur Bestätigung, ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat Gott sich, oder das kommt später. Also ein Mensch schwört bei etwas Größeren um Widersprüche auszumerzen. Also warum schwört man? Man schwört, um glaubwürdig zu sein. Man schwört, um vertrauenswürdig zu sein. Man schwört, damit der andere eine Garantie bekommt, dass du die Wahrheit sagst. Es geht also um Wahrheitsfindung, Wahrheitsbestätigung oder auch zur Motivation, etwas zu tun. So, wie sieht so ein Schwur denn jetzt aus? Was ist das überhaupt? Also, da ist erstmal eine Person, ich. Ich sage etwas und dann habe ich eine Schwurinstanz oder auf den ich schwöre. Also, ich schwöre, so wie bei meinen kurdischen Kindern, auf meine Mutter. Aber das ist nicht unbedingt ein Schwur. Die Bibel sagt, man schwört auf etwas Höheres. Ich sage, okay, meine Mutter ist vielleicht über mir oder so. Aber man sagt immer, ich schwöre, und das Alte Testament sagt, wenn ihr schwört, ihr sollt auf Gott schwören, also auf Jahwe. Das heißt, wenn man schwört, dann schwört man immer, ich schwöre beim Namen Gottes. Ich schwöre bei Jahwe. Also die Person, die Instanz. Und dann die Aussage, dass ich die Wahrheit sage. Also ich schwöre auf den Namen Gottes, dass er nicht gestohlen hat. Oder ich schwöre auf den Namen Gottes, ich habe diese Sünde nicht begangen. Ich schwöre auf den Namen Gottes, das und das. Und manchmal in einigen Aussagen wird auch die Konsequenz genannt. Ich schwöre auf Gott, dass er das und das getan hat. Und wenn das nicht wahr ist, dann soll ich sterben. Also man nennt auch die Konsequenz. Aber oft in der Bibel wird die Konsequenz also unterdrückt. Sie wird nicht genannt, aber es ist ein logischer Schluss, der da drin ist. Das heißt, wenn ich sage, ich schwöre auf Gott, dass ich das und das nicht getan habe, dann ist das automatisch, wenn du gelogen hast, dann gibt es eine Konsequenz. Also wenn du lügst, dann wird Gott eine Strafe hervorrufen. Und so finden wir das halt mit dem Schwören, so wahr der Herr lebt oder er schwörte. Und dann habe ich mal das Alte Testament durchgeguckt, die schwören am fließenden Band. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Die schwören ganz viel. Ich habe gedacht, ich verstehe es gar nicht, warum? Warum schwören die so viel? Und da finden wir zum Beispiel eine Schwurformel. Da steht nämlich in 5. Mose 1, 34 bis 35, wo Gott selber schwört. Er sagt, der Herr aber hat dem Lärm eurer Reden gehört. Da wurde er zornig und schwor. Und dann kommt Doppelpunkt und dann kommt sein Schwur. Wenn irgendjemand unter diesen Männern von diesen bösen Generationen das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Hier sehen wir, wer Gott schwört. Es wird aber nicht genannt, bei wem. Aber er sagt, was. Das bedeutet, Gott macht einen Schwur, aber nicht auf Wahrheit, sondern auf eine Tat. Das heißt, wir finden zwei Dinge. Man kann schwören, um Wahrheit zu finden, aber man kann auch schwören, um zu sagen, das werde ich auf jeden Fall tun. Gott hat geschworen, diese Juden, die jetzt mich so die ganze Zeit verleugnet haben und so, die werden nicht ins gelobte Land hineinkommen. Das ist ein Schwur. Das heißt, Gott sagt eigentlich, ich werde dafür sorgen, dass die nicht hineinkommen, ich schwöre, und wenn das nicht passiert, dann habe ich gesündigt. Also Gott bindet sich irgendwie selbst. Und was ich ganz interessant fand, war, Gott hat Abraham geschworen, ihm das Land zu geben. Das heißt, wenn er seinen Schwur nicht einhält, dann wird er ein Sünder oder ein Übertreter. Das heißt, er selber hat sich verbürgt. Und in der Bibel finden wir, das ist die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe im Hebräerbrief, wo er das dann sagt, ein Mensch schwört bei etwas Größerem. Es ist notwendig, jemand Höheren über sich zu haben, der Macht über mich hat. Warum, werde ich gleich noch erklären. Und dann sagt er, deshalb hat Gott sich da er den Erben der Verheißung und die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Schwur verbürgt. Das heißt, Gott wollte unbedingt den Menschen deutlich machen, das, was ich versprochen habe, was ich Abraham versprochen habe, da geht nichts dran vorbei. Und wie mache ich das ganz deutlich? Ich schwöre. Also hat Gott auch geschworen, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und an einer anderen Stelle wird nämlich gesagt, dass Gott kann nicht bei etwas Größerem schwören als sich selbst. Und dann kennt ihr die Aussage, ich schwor bei mir selbst. Also Gott schwört bei sich selbst. Und das war für mich ganz interessant. Dann zu merken, dass Gott wird auf jeden Fall das, was er gesagt hat, einhalten. Er hat sich mit einem Schwur verbürgt. Das heißt, wenn er den nicht einhält, dann ist der ein Sünder. Weil er gelogen hat. Aber weil er geschworen hat und er nicht lügen kann, ist hier eine hundertprozentige Garantie dafür, dass er das einhalten wird. Und nun, wie sieht das auch aus? Wir sehen das bei Gott. Jetzt ein Beispiel. Damals, als die Israeliten nach Kanaan gekommen sind, sind sie reingekommen unter Josua. Und ihr kennt die Geschichte mit den Gibeonitern. Wir finden das, Moment, ich sage in Josua 9, 18 bis 21. Die Gibeoniter haben verstanden, die Juden werden uns platt machen. Was machen wir? Wir machen eine List. Wir wissen, dass wenn jemand einen Schwur macht, man den nicht brechen darf. Sonst gibt es eine Strafe. Und ob die das wissen oder nicht, wir müssen sie nur täuschen, dass sie diesen Schwur aussprechen und dann können sie den nicht zurücknehmen. Also verkleiden die sich, kommen dorthin und sagen, oh, wir sind von ganz weit weg und wir haben gehört, guckt mal, unser Brot ist schon vergammelt, unsere Kleider sind zerschlissen, macht mit uns einen Bund, damit ihr uns nicht angreift und schwört uns. Und die Israeliten, die Führung, Josua und so, haben Gott nicht gefragt, haben gesagt, wir schwören. Und nach 3 Tagen finden sie heraus, ihr seid ja in unserer Mitte, ihr seid ja eigentlich die Feinde, ihr habt uns belogen. Und sie regen sich dann darüber auf, aber die Juden konnten diesen Schwur nicht wegnehmen. Dann haben sie zu Sklaven gemacht oder zu Wasserträgern. Haben sie zwar geknechtet, aber sie durften den Schwur nicht übertreten. Und später, das finden wir in 2. Samuel 21, kommt die Geschichte, dass eine Hungersnot über Israel kommt. Und David geht zum Herrn und fragt, hey Herr, was ist da los? Warum ist da eine Hungersnot? Und dann sagt Gott, wegen der Gibeoniter, die Saul versucht hat auszurotten. Das heißt, fast 300 oder 400 Jahre später versucht Saul, der König, die Gibeoniter umzubringen, weil er das Land irgendwie säubern will. Aber Israel hat damals geschworen, die Gibeoniter nicht zu töten. Und weil Saul das trotzdem gemacht hat, kommt ein Fluch, eine Strafe auf das Volk. Und dann opfert David und versucht, diesen Fluch aufzuheben und fragt die Gibeoniter, was wollt ihr als Sühne dafür? Und dann sagt er, wir wollen kein Geld, wir interessieren uns nicht für Gold, wir wollen alle Söhne und alle Kinder des Hauses Sauls, dass sie tot sind. Und David hat ein Problem. Weil damals in der Höhle, als Saul ihn verfolgt hat, ist er aus der Höhle gekommen und Saul wusste wieder, wenn David schwört, dann ist er gebunden. David, schwör mir, dass du meine Kinder nicht umbringst. Und David hat gesagt, ich schwöre. Und jetzt hat er ein Problem. Die Gibeoniter diesen Schwur, sind dort vereidet und wollen jetzt alle von Sauls Haus umbringen. Er hat aber Saul geschworen, dass er seine Kinder nicht umbringt. Und jetzt steckt er in einer Bedouille, weil er sich da quasi mit diesen ganzen Schwüren oder alle Schwüre, die da am Machen sind, irgendwie auch gefangen hat. Und wie er reagiert, das könnt ihr nachlesen. Und so sehen wir, dass dort viele Schwüre sind. Saul hat damals auch Jonathan beschworen, hat gesagt, selbst wenn er, wenn es mein Sohn ist und so, dann soll er sterben. Und wir merken, dass Schwüre eine ganz, ganz starke Kraft haben. Und sie sollen auf den Herrn schwören. Und so finden wir einfach, dass ein Schwur letztendlich Gott als Zeuge, Richter und Polizisten anruft. Das heißt, Gott ist mein Zeuge, wenn ich das nicht einhalte, ist er mein Richter, er sagt schuldig, und er ist der ausführende Polizist, der sagt, der mich dann schlägt. Das heißt, ein Schwur bindet mich an Gott, er ist sowohl der Zeuge, er sagt, ja, das habe ich gehört, das ist juristisch rechtsgültig, ich trage das in die Akte ein, du bist jetzt gebunden. Wenn du das nicht einhältst, dann werde ich dich verurteilen und bestrafen. Das ist ein Schwur. Ein Schwur ist eine juristische Bindung, die rechtsgültig ist, die Gott zur Rechenschaft ziehen wird. Und das bedeutet, man soll schwören auf den Namen Gottes im Alten Testament. Und man soll seinen Namen, das Gebot habe ich nie verstanden, man soll seinen Namen nicht zu Nichtigem aussprechen. Und das bedeutet letztendlich, man benutzt seinen Namen, ich schwöre auf Gott, ich habe nicht gelogen. Oder ich schwöre auf Gott, ich habe das nicht gesagt. Und das ist seinen Namen zu Nichtigem missbrauchen. Für mich ist es auch komisch, das überhaupt so zu sagen die ganze Zeit. Weil man das so, man soll das nicht machen. Und wenn einer das juristisch dann macht, so ist er verurteilt. Und dies ist ganz interessant. Und Jesus greift das jetzt auf. Jesus sagt, ihr habt gehört, ihr dürft nicht falsch schwören. Aber wenn ihr geschworen habt, dann haltet das. Das ist das Alte Testament. Zwei Sachen. Und Jesus sagt jetzt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Gar nicht. Und dann fragt man sich ja, wieso? Wir erinnern uns, Jesus sucht eine höhere Gerechtigkeit. Etwas, was darüber ist. Aber dann kommt ein ganz komischer Text. Er sagt, schwört überhaupt nicht. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Was ist das? Und wenn man dann guckt, was die Juden gemacht haben, sie wollten unbedingt das einhalten, weil sie wussten, wenn ich einen Schwur ausspreche, dann ist der gültig und Gott wird mich bestrafen. Aber was kann ich tun, damit die Leute mir trotzdem glauben, aber ich nicht juristisch gebunden bin? Das heißt, ich will die Glaubwürdigkeit, aber nicht die Rechenschaft oder die Gebundenheit. Ei, was machen wir? Wir machen das so, wenn du auf Jerusalem schwörst, dann gilt das nicht. Dann ist das nicht eingetragen in der Akte. Dann ist das nur so, ja, du hast da irgendwas gesagt, aber das zählt nicht. Und wenn du auf dein Haupt schwörst, dann zählt das auch nicht. Das ist nicht richtig. Das gilt vor Gott nicht. Und was Jesus letztendlich sagt, ist, er sagt, wenn du auf den Himmel schwörst, dann schwörst du auf Gott. Und dann gibt er die Begründung aus Jesaja 66, weil es ist sein Thron. Wenn du auf die Erde schwörst, und so sagt er, dass das, was ihr da macht, das zähltet nicht. Wenn ihr einen Schwur ausspricht, dann ist der gültig. Auch wenn ihr versucht, das irgendwie da zu tricksen, dass die Leute euch glauben, aber ihr letztendlich nicht gebunden seid. Und so sagt Jesus, ihr sollt überhaupt nicht schwören, und die Schwüre, die ihr da macht und die Regeln, die ihr euch aufgebaut habt, mit was giltet und was nicht giltet und was vor Gott zählt und nicht zählt, so sollt ihr auch nicht schwören. Diese Halbschwüre sollt ihr auch nicht machen. Ihr sollt überhaupt nicht schwören, auch keine Halbschwüre oder Mittelschwüre, sondern gar nicht. Und das fand ich interessant. Und warum sagt Jesus das? Er möchte eine größere Gerechtigkeit haben. Jesus zielt auf etwas ganz anderes ab. Mit der Bergpredigt fummelt Jesus mit seinen Aussagen überhaupt nicht an den Früchten, sondern Jesus zielt auf den Kern. Und was wir sehen ist, wer muss denn schwören? Und warum muss man schwören? Einige der Pharisäer, sagt man, haben bei jeder Kleinigkeit geschworen. Aber wenn ich schwöre, bedeutet das doch letztendlich, dass normalerweise sage ich nicht unbedingt die Wahrheit. Deshalb brauche ich einen Schwur, damit die Leute sehen, dass das, was ich sage, wahr ist. Also wer braucht einen Schwur? Ein unwahrhaftiger Mensch. Jemand, der nicht so gut mit der Wahrheit ist. Jemand, der mal sagt, mal nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Aber wenn ich schwöre, dann ist das wahr. Also braucht eigentlich ein Mensch einen Schwur, der ein Problem mit dem Herzen hat. Und das ist, wo Jesus hin möchte. Er sagt, Schwören ist gar nicht das Problem, sondern das Problem ist dein lügenhaftes Herz. Dein Herz bringt all die Frucht hervor. Und das sagt Jesus immer wieder. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und da kommt sogar Meineid vor. Heuchelei, Trug, Unzucht und Meineid. Und Jesus greift das auf und sagt, die ganzen Sachen, die kommen aus dem Herzen. Man muss an dem Herzen arbeiten. Das Herz muss anders sein. Und so sagt er halt, er lenkt von dem weg und macht eine Wahrheit dahinter deutlich. Menschen, die Probleme haben mit Wahrheit, die Probleme haben mit der Übereinstimmung zwischen dem, was ich sage, was da draußen ist, und mit dem, was drinnen ist, und mit der eigentlichen Wahrheit. Da gibt es Brüche irgendwie dazwischen. Manch einer lügt innen drin und sagt, doch, doch, ich schwöre, aber eigentlich hat er gelogen. Ein anderer sagt, doch, ich schwöre, ich werde das jetzt machen, aber er macht es doch nicht. Oder, ich weiß nicht und Gott sieht das irgendwie anders und da ist irgendwie ein Bruch in dieser Leitung. Und solche Menschen brauchen dann Schwüre oder Bekräftigungen, um glaubwürdig zu sein. Und Jesus sagt im Grunde, jemand, der wahrhaftig ist, braucht keinen Schwur. Und er soll auch nicht schwören. Und dann kommt die Antwort, das, wo Jesus höher geht, wo er sagt, ihr braucht eine höhere Gerechtigkeit. Und mit höher meint er, also ich sage es jetzt mal einfach tiefer, er meint das Herz. Die Pharisäer waren nämlich außerhalb gerecht, aber die waren nicht im Herzen gerecht. Und Jesus sagt, ihr müsst weitaus tiefer gerecht sein, also höher in das Herz, als die Pharisäer. Denn die waren im Schein gerecht, aber das bringt ja nichts. Und die Gerechtigkeit muss im Herzen sein. Die Wahrheit muss im Herzen sein. Und dann sagt er das. Es sei aber euer Reden ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Und damit meint er, der Kontakt zwischen der Wahrheit Gottes, der Wirklichkeit, dem Zeugen der Wahrheit in meinem Herzen, meinem Sein und meinem Wesen und meinen Taten und meiner Wahrheit, die ich ausspreche, das muss alles gleich sein. Also, und das beschreibt die Bibel als wahrhaftig, richtig. Da ist kein Bruch. Wenn ich sage, ich komme, dann komme ich. Wenn ich sage, ich komme nicht, dann komme ich nicht. Wenn ich sage, ja, er hat das getan, dann hat er es getan. Wenn ich sage, ja, so viel Steuern habe ich bekommen, dann habe ich so viel Steuern bekommen. Wenn ich sage, nein, ich habe nichts von ihm bekommen, dann habe ich nichts von ihm bekommen. Wenn ich sage, nein, meine liebe Tochter, du bekommst das nicht, das ist nicht gut für dich, dann bekommt sie das nicht. Und ich fand das ganz gut, ein Beispiel, ich habe eine Predigt darüber gehört, gerade auch, ich bin ja jetzt, versuche Kinder zu erziehen, und dass man dem Kind sagt, nein, du darfst das nicht. Es sagt, aber ich will, und du sagst, nein. Und das Kind weiß eigentlich ganz genau, dein Nein ist kein Nein. Es ist eigentlich nur eine gewisse Anfangsphase einer Diskussion, bis du eh Ja sagst. Und dann müssen wir einfach lang genug durchhalten und am Ende kommt ein Ja raus. Und das, was er meint, das muss übereinstimmen. Mach nicht irgendwie, sondern sag Ja ist Ja. Nein ist nein. Kein Bruch, kein Unterschied. Direkten Zugang, direktes Verhältnis zur Wahrheit. Das heißt nicht, dass man alles sagt, was man im Herzen hat. Der Weise verbirgt auch seine Weisheit und man muss auch klug sein. Aber mit den Fragen und mit all diesen Dingen, dass man dort wahrhaftig ist. Und das bedeutet, was Christus eigentlich sagen will, die höhere Wahrheit, die höhere Gerechtigkeit ist, dass du zu 100% wahrhaftig bist, zu 100% im Einklang bist mit Wahrheit. Deshalb muss deine Gerechtigkeit höher sein als die der Pharisäer, sonst wirst du das Himmelreich nicht sehen, sagt Jesus. Sieh zum Schein und wir hier zur Wahrheit. Und so zielt Jesus eigentlich auf etwas ganz anderes ab. Die Wahrheit in mir, die Wahrheit vor Gott und die Wahrheit auch draußen. Nun, was macht man denn jetzt mit Schwüren und so? Manche, ich habe gedacht, man schwört in Deutschland nicht und solche Sachen. Aber es gibt zum Beispiel, Beamte werden vereidigt. Ein Eid ist ein Schwur, das ist unser deutsches Wort da eigentlich dafür. Vor Gericht wird man auch vereidigt, also verschworen. Nee, verschworen passt nicht, aber man legt einen Schwur ab. Und man hat in verschiedenen Instanzen, Mennoniten zum Beispiel, grundsätzlich, man schwört überhaupt gar nicht, weil Jesus sagt, man schwört nicht, überhaupt einfach gar nicht. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, dem Gericht das auch zu sagen, aus religiösen Gründen lehne ich den Schwur ab. Aber man wird dort einfach, man muss eine Bestätigung abgeben, dass man die Wahrheit sagt. Also man schwört nicht, aber man gibt eine Bestätigung ab. Und so darf man in Deutschland oft den Eid umgehen. Ich glaube, man kann sich darüber streiten, aber was Jesus letztendlich sagt, ist, darüber hinaus, dass eigentlich alles, was du sagst, das gleiche Gewicht besitzt wie ein Schwur. Es soll das gleiche Gewicht besitzen. Und ob man jetzt dort schwört oder nicht, ich denke, wir können dort Gott auch fragen. Ich glaube, keiner von uns steckt in die Situation, aber ich meine, von diesem Text sagen zu können, ich als Privatperson, ich selbst, sollte nie schwören. In Jakobus finden wir nämlich den Text, dass er sagt, Jakobus 5, Vers 22, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Schwur. Gleicher Text, also eigentlich fast das Gleiche. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Das heißt, das Problem bei einem Schwur ist, wir Menschen sind Sünder. Und wir wissen, wenn ich sage, das oder dies oder jenes, und dann auf einmal kann man das nicht einhalten, Gott muss dich zur Rechenschaft ziehen. Es ist nicht so, dass er sagt, oh, wie doof, sondern er ist ein gerechter Richter. Wenn ich das ausspreche, dann ist das vor Gericht gültig. Und dann kann Gott auch nicht zurück, sondern er wird dich bestrafen. Deshalb lass das ganz. Und lass einfach Wahrhaftigkeit in dir herrschen und tu, was du sagst. Mach das. Sei abgestimmt. Wir sehen aber, dass Jesus Christus den Schwur vorm Gericht nicht unbedingt ablehnt. Wir kennen das. Ich finde das interessant. Vielleicht kommt ihr auch drauf. Jesus steht vor dem Hohepriester. Und der Hohepriester sagt, ich beschwöre dich beim Namen Jahwes, dass du mir sagst, ob du der Christus bist. Also der Hohepriester hat nicht einen Schwur über sich selbst gesagt, sondern hat Jesus beschworen und hat ihm gesagt, er soll ihm jetzt die Wahrheit sagen. Und hat quasi ihn gebunden, obwohl er damit nichts, er wollte das vielleicht nicht, hat ihn aber gebunden, hat gesagt, du musst jetzt die Wahrheit sagen, sonst bist du ein Sünder. Und ich weiß nicht, kennt ihr das im Kopf, was hat Jesus darauf geantwortet? Hat er geantwortet oder hat er nicht geantwortet? Du sagst es, er hat darauf geantwortet. Jesus hat darauf geantwortet. Er hat ihn unter Eid genommen und Jesus hat verstanden, er steht vor dem Gericht. Sei der Hohepriester ein Sünder oder nicht, das das Gesetz des Schwures gilt. Und Jesus hat darauf geantwortet. Er hat gesagt, du sagst es. Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen erhöht sehen zur Rechten Gottes. Und dann führt er fort. Aber er hat darauf geantwortet. Er hat nicht gesagt, du bist eher ein Sünder und man soll nicht schwören und das, was du sagst, ist alles schlecht. Sondern Christus ist auf den Schwur eingegangen. Er hat das verstanden. Aber er selber hat trotzdem nicht geschworen. Und das fand ich ganz interessant, dass ein Schwur heute immer noch gültig ist. Wer schwört, wer ein Gelübde ablegt, wer sich mit seinem Mund bindet, ist gebunden. Zu 100%. Ob er das will oder nicht. Und deshalb soll man nicht schwören. Man soll es nicht machen. Man soll es nicht machen, weil es das gar nicht gibt, sondern umgekehrt, weil es das gibt. Und Gott, der Zeuge ist, der Richter und der Ausführende, soll man es lassen. Man soll vielmehr ganz gerecht sein. Also durch und durch, das, was ich sage, das tue ich. Und so fand ich das ganz interessant, dass heute, meine Tochter ist sehr krank, wir sind gestern nachts gekommen. Sie hat jetzt 5 Tage schon heute ist der 5. Tag schon Fieber gehabt und bei uns ging es die letzte Woche also drunter und drüber. Mit sehr wenig Schlaf und sehr viel Müdigkeit und allen Problemen. Und ich war so geneigt, irgendwie zu sagen, ich denke, wir müssen das irgendwie absagen kurz davor. Das geht nicht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch etwas früher gehen muss. Aber ich habe auch gedacht, gerade mit diesem, man hat das gesagt, weil ich weiß, Waldemar hat mich extra noch angerufen, hat gesagt, und Arthur, dies und das, machst du? Und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Und so soll, denke ich, auch ja, ein Ja sein. Es gibt große Schwierigkeiten und ich kann sagen, dieses Problem, meine Mutter, ich bin so faul, ich bin so müde, ich habe so viel Kopfschmerzen, alles ist so schwierig, alles und ganz viele Probleme und ganz viele Nöte drängen auf mich und ich sage, ich glaube, ich kann mir das Recht rausnehmen, hier jetzt einen Bruch zu machen. Ich habe zwar Ja gesagt, aber wir lassen das. Das schaffen wir nicht, das ist nicht so gut und komm. Ist auch okay, weil du weißt ja, ganz viele Schwierigkeiten, ganz viele Probleme und so. Und dann habe ich gemerkt, dass Wahrhaftigkeit ist eine wahnsinnig große Herausforderung. Wirklich wahrhaftig zu sein. Und ganz besonders beim Geld. Ganz besonders bei einfach den Aussagen, die wir machen. Nicht so ein bisschen zu mogeln, sondern wahr zu sein. Eine Geschichte. Da ist ein Mann, der ist in der Bank und der arbeitet dort und ist der Sekretär von dem Abteilungsleiter oder einem ganz hohen Mann. Und dann kommt der ganz hohe Mann zu ihm und sagt während seiner Ausbildung, du, wenn der und der anruft, sag, ich bin nicht da. Und sagt der Sekretär, das kann ich nicht. Wie, das kannst du nicht? Das war keine Frage. Du sollst das machen. Und dann sagt er, ich kann das nicht, ich werde nicht lügen. Und da regt er sich auf und dies und das und du wirst hier und da und dann geht der angestellte Sekretär halt raus. Irgendwann am Nachmittag kommt er zu diesem Chef wieder und sagt ihm, Sie sollen wissen, ich werde nie für Sie lügen, aber ich werde auch Sie nie anlügen. Am nächsten Tag kommt der Abteilungsleiter nochmal zu ihm und sagt ihm, ich werde dafür sorgen, dass Sie den höchsten Posten hier in der Bank einnehmen. Denn Sie sind wahrhaftig. Man kann sich auf Sie verlassen. Ihr Fuß, Ihr Herz steht in der Wahrheit. Und Sie sagen die Wahrheit und Sie stehen dabei und Sie bleiben dort stehen. Und das ist, denke ich, was der Herr uns sagen will. Die höhere Gerechtigkeit, ein wahrhaftiges Herz, das wahrhaftig Gottes Wahrheit sagt, kennt, ausspricht und so zuverlässig ist, dass das, was man sagt, in vollem Einklang damit steht. Und das wünsche ich uns, dass wir diese höhere Gerechtigkeit suchen und dass wir dort bitten, dass der Herr uns dort Wahrheit gibt. Und wer danach sucht und wer sagt, wie stelle ich das denn jetzt an?
morgen gehe ich nach Hause und ich kenne mich. Ich sage das, oh, ich will das jetzt her, ich verspreche dir und mache dann wieder und es klappt nicht, weil ich merke, mein Herz ist gar nicht so. Wo kommt diese Kraft her? Wo kommt die tatsächliche Veränderung her? Und da sagt Jesus, am Anfang gibt er die Bergpredigt und gibt einen Maßstab vor, der so gewaltig ist und man fragt sich, ja wie denn Christus, wie denn? Und das ist das Neue Testament und das Evangelium, dass Christus seinen Geist uns gibt, uns verändert und uns befähigt, das auch zu schaffen. Und das ist das Evangelium. Nicht wieder wir aus uns selbst, eigene Gerechtigkeit, sondern Christus in uns. Und so fangen wir an zu beten und sagen, Christus, mach irgendwie, führe mich, leite mich, mach mich wahrhaftig. Mach mir es deutlich. Lehre mich und mach mich zu einem wirklich wahrhaftigen Menschen bis ins Kleinste. Das wünsche ich uns. Ich wünsche jedem Einzelnen ein wahrhaftiges, aufrichtiges Herz, das die Wahrheit spricht und dort im Einklang mit Gottes Wahrheit auch steht und dort Gott in dieser Weise auch ehrt. Lasst uns aufstehen und ich bete noch zum Schluss. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen. Und du bist auf diese Erde gekommen und hast uns den richtigen Weg gezeigt. Du hast uns erklärt das Alte Testament. Du hast uns gesagt, worauf es ankommt. Und es kommt auf unser Herz an. Und unser Herz ist oft sehr unwahrhaftig. Und wir lügen auch viel. Aber du zielst auf unser Herz ab und du möchtest es verändern. Und es wird nicht von heute auf morgen gleich anders. Aber wir können die Entscheidung treffen, unser Herz auf Wahrhaftigkeit auszurichten, damit es durch dein Wort und durch deine Führung ausgespült wird und sauber gemacht wird. Hilf durch jedem Einzelnen, dass er dort ein wirklich wahrhaftiger Mensch wird, der nicht betrügt und nicht lügt, sondern Wahrheit spricht. Sei du bei uns, gib du jedem Kraft, der entmutigt ist, und jedem, der sucht, dass er dort auch dich in dieser Weise einfach findet. Danke dir und leite und führe uns dort. Amen.